Unsere Bibelstelle heute befasst sich mit einer Vision, die den Christen damals große Hoffnung gab. Und viele sind heute der Meinung, dass das Buch der Offenbarung mit all seinen Bildern und Visionen und Symbolen sehr schwer zu verstehen ist. Aber im Grunde ist dieses Buch ein Buch der Hoffnung für eine schwer verfolgte Gemeinde. Und sie ist die Hoffnung, dass diese Welt nicht das Ende ist. Und genau diese Hoffnung haben wir heute, auch für uns. Weil die Herrlichkeit Gottes wird über uns dann auch erleuchten in die Ewigkeit. Trotzdem sind wir sehr dafür kritisiert worden als Christen, dass wir uns zu sehr auf diese nächste Welt konzentrieren und deswegen vergessen wir oder ignorieren wir die Probleme unserer gegenwärtigen Welt. Aber ich finde dieses Zitat hier von Clive Staples Lewis in seinem Buch Christian Behavior sehr, sehr wichtig und sehr passend. Wenn Sie die Geschichte lesen, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, diejenigen waren, die am meisten an die nächste Welt dachten. Und da die Christen weitgehend aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so unwirksam geworden. Zielt auf den Himmel und ihr werdet die Erde zugeworfen bekommen. Zielt auf die Erde und ihr werdet keines von beiden bekommen. Sehr passend und auch zum Nachdenken. In unserem Text lesen wir von einer Stadt. Und es gibt 8 Merkmale der Stadt in diesem Text und wir wollen sie kurz durchgehen. Zuerst, sie ist eine heilige Stadt. Kapitel 21, Vers 2 und 10. Sie ist von Gott geschaffen und auch für Gott bestimmt. Zweitens, sie ist als Braut des Lammes bezeichnet und das erinnert an Epheserbrief Kapitel 5. Wir sind die Braut Christi. Und dann drittens, die Stadt, und das ist unser Thema, die Stadt ist von der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Und diese Bibelstelle versucht, die Schönheit dieser Braut Christi, diese Stadt, die von Gottes Herrlichkeit erfüllt ist, zu beschreiben. Und man merkt, und das hat Hannah gestern Abend auch gesagt, man merkt, die menschliche Sprache kann es einfach nicht beschreiben. Es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Aber Johannes drückt es so aus, als ob der Glanz der Stadt wie eines sehr kostbaren Edelsteins ist. Aber auch die Edelsteine sind groß, enorm groß. Man kann das einfach nicht wahrnehmen, so mit unserer menschlichen Sprache und Gedanken. Aber die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und das ist für uns als Christen so wichtig und so etwas, was wir loben Gott dafür. Ich finde auch in Kapitel 22 und Vers 5, wir brauchen keine Lampe, wir brauchen keine Sonne, denn Gott, und das ist jetzt etwas tiefer, Gott wird über seinen Kindern leuchten. Nicht nur leuchtet er, sondern er leuchtet auch über uns als seine Kinder und das für die Ewigkeit. Dann viertens, sie ist eine neue Stadt. Und Gott sprach und er sagte, siehe, ich mache alles neu. Und das Wort für neu hier ist nicht das griechische Wort neos, was bedeutet, also, das ist jung oder kürzlich geboren oder gemacht, sondern das Wort ist das Wort kainos, was bedeutet, das ist neu in der Qualität, das ist Innovation, das ist neu in Entwicklung. Und das bedeutet so wie, das Alte war gut, aber war so wie ein Prototyp. Und das Neue ist einfach vollkommen. Und wieder Lewis spricht in seinen Büchern von den Shadowlands, den Schattenländern. Und das war wie die Vergangenheit. Ja gut, aber die war wie Schatten. Was wir heute haben und hier in diesem Text hier, das ist jetzt die wahre Realität. Und das wird so sein, wenn wir da sind. Ein neues Jerusalem, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und das gleiche Wort eigentlich ist in 2. Korintherbrief, Kapitel 5 und Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Gott macht uns neu. Dann Nummer 5, sie ist die Stadt des Shalom. Und wir übersetzen Shalom üblicherweise mit Frieden, mit dem Wort Frieden. Aber das Wort kann auch Vollkommenheit bedeuten, Ganzheit bedeuten. Es geht nicht nur um die Abwesenheit von Konflikten, sondern es ist die vollständige Fülle, die hier angedeutet wird. Dann Nummer 6, sie ist eine Stadt, in der Gott ständig anwesend ist. Und ich sah, schrieb Johannes, ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Gott ist ständig Anwesenheit. Auch in Vers 3 von Kapitel 21 sagt Gott, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Wir erinnern uns an Johannes Kapitel 1 und Vers 14, wo wir lesen, das Wort ward Fleisch und wohnte oder zeltet unter uns. Und hier in der Ewigkeit, in Offenbarung 21, erleben wir nun die Vollständigkeit dafür. Gott wohnt jetzt bei seinem Volk in einer nie zuvor erlebten Lebensordnung. Und das für die Ewigkeit. Auch in Vers 3 von Kapitel 21 sagt Gott, er ist bei den Menschen, Anthropos, und das Wort ist dann für die Menschheit. Und interessanterweise ist es dann so, sie, die Menschheit, werden seine Völker sein. Das Wort ist mehrfach, plural. Nicht sie wird sein Volk sein, sondern sie wird seine Völker sein. Und da hat Luther das auch richtig übersetzt aus dem Griechischen. Weil wir lesen da, dass das Vers zeigt sehr deutlich, dass das neue Jerusalem nicht nur für eine ethnische Gruppe ist, sondern für die gesamte Menschheit. Und wenn Johannes von dem Volk Gottes schreibt, dann hat er wieder dieses Bild in Offenbarung Kapitel 7 vor Augen. Eine riesige Menge. Und sie kamen aus allen Nationen und Volksstämmen und Völkern und Sprachgruppen. So eine diverse Gruppe von Leuten, von Menschen und viele, viele Völker. Dann Nummer 7. Sie ist eine Stadt der Freude. Und ich finde dieses Bild hier, wo wir lesen, und Gott, das ist in Kapitel 21, Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei und noch Schmerz wird mehr sein. Aber dieses Bild von Gott, die uns zur Seite steht, an unserer Seite steht und uns liebevoll die Tränen abwischt, ein väterliches Bild von Gott. Und dann in der Ewigkeit werden wir dieses wunderbare Vorrecht auch haben, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das ist sehr wichtig für diese Bedeutung dieser Worte zu verstehen. Werfen wir jetzt einen Blick auf 2. Mose Kapitel 33. Man merkt da, Mose und Gott, die führen ein Gespräch miteinander. Und Gott verspricht seine Gegenwart. Und dann fragt Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Man merkt diese Sehnsucht von Mose. Und Gottes Antwort darauf ist, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber hier in der Offenbarung, in der Ewigkeit, lesen wir, wie wir das wunderbare Vorrecht haben, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wir werden ihn sehen. Wir, seine Kinder, werden mit ihm sein. Er wird leuchten und er wird immer da bei uns sein. Und dann letztens Nummer 8. Sie ist eine offene Stadt. Und eine Stadt mit ständigem Zugang. Und es besteht keine Notwendigkeit dann für verschlossenen Türen. Und jeder, und das ist dann die Botschaft hier, jede Person ist willkommen. Jede Person ist willkommen. Und jeder kann reinkommen, wer will. Was dann ist die besondere Bedeutung des Bildes einer Stadt? Wie früher erwähnt, ich habe viele Jahre in Asien gelebt. Und man kommt dann mit vielen Religionen und Philosophien in Berührung. Und es ist nicht nur wichtig, die Sprache zu lernen, wenn man das Evangelium weitergeben möchte. Das ist auch wichtig zu wissen, was verstehen die Leute unter einem Wort oder einem Begriff. Zum Beispiel, was bedeutet die Ewigkeit oder das ewige Leben für einen Buddhisten oder einen Moslem oder Taoisten und so weiter. Und da habe ich gemerkt, es unterscheidet sich unsere Vorstellungen. Zum Beispiel für den Buddhisten ist Nirvana kein Himmel. Nirvana ist eine Erlöschung des Selbst. Man möchte eigentlich von seinem Leben entkommen. Man möchte weg. Es ist eine Erlöschung, das ist kein Himmel. Und auch das muslimische Paradies ist zwar ein Ort des Friedens, aber, und es ist wie ein Garten verzeichnet da, aber es ist ziemlich individuell und auch ziemlich sensuell. Aber hier in der Offenbarung lesen wir von einer Stadt. Und was ist die Bedeutung dafür? Städte sind Orte mit vielen Menschen, die miteinander interagieren. Sie sind Orten des Lebens und der Aktivität, des Interesses und den Menschen. Und die Vollendung der christlichen Hoffnung, merken wir deswegen, ist höchst sozial. Wir sind zusammen, wir sind eine Gemeinschaft. Es gibt keine Erlöschung oder Isolation, sondern Gemeinschaft des Volkes Gottes. Und das Konzept des Leibes Christi, der Kirche, der Ekklesia, setzt sich fort. Auch merken wir, dass es nicht nur um Community oder Gemeinschaft geht. Es ist auch betont hier, es handelt sich hier um eine interkulturelle Community. Und insbesondere die Verse 24 und 26, hier wird das Wort Ethnos oder Volk oder Nation dreimal erwähnt, nur zweimal in der Übersetzung. Aber die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit, eigentlich die Herrlichkeit ihrer Völker in sie bringen und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen, in diese Stadt. Und diese Herrlichkeit der Völker hier in der Stadt, um die Herrlichkeit Gottes auch zu loben und zu preisen. Diese Verse, hier merken wir mit diesen Versen, dass es um eine interkulturelle Gemeinschaft handelt. Und wenn man merkt in Offenbarung Kapitel 17 bis 20, man liest da von diesen Nationen, Babylon herrschte über sie. Sie haben sich gegen den Herrn versammelt. Sie waren von Satan verführt worden. Und wir hatten eigentlich keinen Grund, auf sie zu hoffen. Aber doch sind sie hier. Doch sind sie hier. Und sie bringen ihre Herrlichkeit in diese Stadt. Und man merkt, das ist ein Zeichen der erstaunlichen Gnade Gottes. Dass wir als Heiden, wir haben das Vorrecht, hier vor dem Thron Gottes zu sein. So, welche Bedeutung hat das alles dann für die Missio Dei, für die Gemeinde Jesu und auch für die Mission? Zuerst, der Auftrag Jesu, alle Völker zu Jüngern zu machen, ist auch heute noch sehr aktuell. Wir haben diese Verheißung, das merken wir, es ist eine Verheißung, dass die Völker vor dem Thron anbeten werden. Aber wir sind noch nicht da. Und deswegen ist es wichtig, dieser Berufung Jesu noch treu zu sein. Denn Gott hat uns in seine Weisheit und in seine Liebe das Vorrecht gegeben, seine Mitarbeiter zu sein und das Evangelium weiterzugeben. Einige Jahre lang leitete ich ein Team von Mitarbeitern in Asien, Südostasien. Wir haben unerreichte Volksgruppen da versucht zu erreichen. Und ich erinnere mich an einem Team, sie arbeiteten dann unter einer Volksgruppe, sehr, sehr harte Arbeit. Aber dann sorgte Gott für einen Durchbruch. Und das ist eine ganz lange Geschichte. Aber ich kann die Freude nicht beschreiben, wenn das Team gemerkt haben, wie viele zum Glauben gekommen sind. Und das war einfach spannend und wie schon gesagt, sehr viele Freude, das zu merken, wie sie Gott dann anbeteten, noch wie früher. Sie verneigten sich immer noch auf ihrer gewohnten Weise. Sie sangen die Bibelverse auf Arabisch zuerst und dann lasen sie dann in ihrer eigenen Sprache. Und dann zu sehen, wie sie getauft wurden und Jesus als Herrn anerkannten. Und zu wissen, meine Freunde, dass dieses Volk wird vor dem Thron Gottes vertreten sein, wenn wir da in der Ewigkeit sind. Und das ist unser Auftrag, noch das Evangelium weiterzugeben. Zweitens, es ist wichtig für uns wahrzunehmen, dass die Gemeinde Jesu eine globale Gemeinde ist. Gegenwärtig leben 70% der Christen der Welt in der nicht westlichen Welt. Und das ist eine Ermutigung für uns, insbesondere hier in Europa, wo wir merken, dass die Kirche eigentlich schrumpft. Aber das ist nicht eine globale Perspektive. Die globale Perspektive ist, dass die Gemeinde Jesu wächst. Und das ist eine Ermutigung für uns. Aber zweitens ist auch wichtig dann für uns, wie finden wir die Einheit in Jesus, in der Vielfalt. Und vor 10 Tagen war ich in Singapur und das war mein Erlebnis da. Ich war bei einer Konferenz zur theologischen Bildung. Und es kamen dann 56 Teilnehmer aus 19 verschiedenen Ländern, 11 aus Asien. Und wir hatten dann die Gelegenheit, miteinander auszutauschen. Und die Gespräche waren sehr spannend, aber auch gespannt. Weil nicht immer einfach. Einige kämpfen noch sozusagen mit dem Postkolonialismus. Einige hinterfragten dann die Dominanz westlicher Missionare. Und es gab unterschiedliche theologische und auch missiologische Standpunkte. Und man merkt einfach, das gehört dazu, wir haben Vielfalt. Aber dann, was wesentlich ist, das zu finden. Und miteinander dann unsere Probleme auszutauschen, miteinander zu beten. Und am Ende war der Höhepunkt das gemeinsame Abendmahl. Und es ist eine außergewöhnliche Erfahrung, mit so einer vielfältigen Gruppe das Abendmahl zu feiern. Und in dieser Vielfalt die Einheit Jesu zu erleben. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, wo auch immer in der Welt du kommst. Und ich werde hier an ein Zitat von Miroslav Volf in seinem Buch Exclusion or Embrace erinnert. Alle Gemeinden Jesu Christi, die in verschiedenen Kulturen verstreut sind, wurden durch das Blut des Lammes für Gott erlöst und bilden nur eine multikulturelle Gemeinschaft des Glaubens. Das Blut, das sie als Brüder und Schwestern verbindet, ist wertvoller als das Blut, die Sprache, die Bräuche, die politischen Zugehörigkeiten oder die wirtschaftlichen Interessen, die sie trennen mögen. Zugleich ist es auch wichtig zu wissen, dass in dieser Stadt gibt es auch keine bedingungslose Inklusion. Es gibt eine Exklusion von dem, was profan oder unrein, abscheulich und falsch ist. Es ist wichtig, dass wir im Buch des Lammes eingetragen sind. Und deswegen wollen wir Menschen von Jesus erzählen. Das ist auch keine populäre Botschaft heute, aber was wichtig ist, ist zu wissen, dass wenn wir Gott lieben, dann sind wir von ihm erkannt. 1. Korintherbrief, Kapitel 8 und Vers 3. So, wir haben hier dann mit einer Stadt zu tun. Aber dann haben wir auch mit einer Gartenstadt zu tun. Und ja, ich war sehr beeinflusst von meiner Reise jetzt nach Singapur. Singapur ist einfach eine schöne Stadt. Und man merkt, die haben wirklich versucht, sie als Gartenstadt da zu pflegen. Das ist echt schön und sicherlich die grünste Stadt in Asien. Und genau hier, wie in unserer Stadt, haben wir auch mit einer Gartenstadt zu tun. Sehr schön, ästhetisch und grün. Und ich lese dann wieder, der Engel, er zeigte mir einen Strom, lebendiges Wasser, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und diese Vision, hier merken wir, dass es dann auch, das übersteigt wieder unsere Vorstellungskraft, aber was es für mich bedeutet, ist Schönheit, Kreativität und auch Herrlichkeit Gottes. Das ist, was es für mich bedeutet. Und Johannes erklärt nicht wirklich, was mit dieser Vision gemeint ist. Aber das Bild eines Flusses lebendigen Wassers und der Baum des Lebens spricht wieder von der Fülle, mit der Gott sein Volk reichlich beschenkt. Seine Liebe, seine Gnade, die immer frisch und neu sind. Und hier haben wir auch dann mit der Heilung der Völker zu tun. Was es bedeutet hier ist auch, dass wenn wir da schon sind, wir brauchen dann keine Heilung mehr. Aber ich glaube, dass das Wort hier Heilung der Völker bedeutet auch Bewahrung und Fortbestand. Wichtig ist, die Völker werden wieder in Kapitel 22 erwähnt. Und es ist, als ob Johannes seine Zuhörer daran erinnert, dass er von dem Braut Christi, von der Gemeinde Jesu Christi spricht, die alle Völker umfasst. Und das ist die frohe Botschaft, dass hier ist nicht Grieche noch Jude, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. So wieder die Frage, was für eine Bedeutung hat das dann für die Missio Dei? Was für eine Bedeutung hat das dann für die Gemeinde Jesu und für die Mission? Wieder haben wir eine Verheißung, die Heilung der Völker. Aber wir sind jedoch noch nicht zu diesem Zeitpunkt gekommen. Und es ist sehr wichtig für uns als Christen, für uns als die Gemeinde Jesu, die Verkündigung des Evangeliums wahrzunehmen, aber auch die Demonstration des Evangeliums wahrzunehmen. Und unsere Botschaft ist eine Botschaft der Versöhnung. Weil heutzutage ein globaler Trend ist die zunehmende Polarisierung unserer Welt. Und es ist traurig, wenn wir als Christen, wir sind hingerissen, wir sind beeinflusst von dieser Polarisierung, statt zu beeinflussen. Deswegen die Frage, wo stehen wir dann als Gemeinde Jesu dazu? Es ist wichtig für uns, dass wir bereit sein müssen, andere auch zuzuhören. Und wir müssen dann zwischen der sachlichen und der geistlichen Ebene unterscheiden. Aber unabhängig davon, was ich glaube, zum Beispiel in Bezug auf Corona, zum Beispiel in Bezug auf Krieg, auf die Energiekrise und so weiter, was auch immer ich da glaube, was wichtig ist, ist meine Beziehung zu meinen christlichen Brüdern und Schwestern in Christus. Und das ist viel wichtiger. Ich komme wieder zu Miroslav Volf zurück. Das, was oben ist, haben wir schon gelesen. Aber er schreibt weiter: Wir lehnen die falsche Lehre ab, als ob eine Gemeinde der Zugehörigkeit zu der Kultur, in der sie lebt, und zu der Nation, der sie angehört, über die Verpflichtung gegenüber Brüdern und Schwestern aus anderen Kulturen und Nationen stellen sollte, die Diener des einen Jesus Christus, ihres gemeinsamen Herrn und Mitglieder von Gottes neuer Gemeinschaft sind. Und es ist wichtig für uns, einfach eine gemessene Distanz zu unserer eigenen Kultur zu nehmen. Wir sind Kinder unserer Kultur. Kultur ist wichtig. Kultur ist von Gott geschaffen. Und Andrew Walls, ein britischer Theologe, schreibt es auch. Er schreibt von dem einheimischen Prinzip. Gott redet zu uns in unserer Kultur, was auch immer diese Kultur ist. Aber Walls spricht auch von dem Pilgerprinzip. Wir müssen lernen, wie wir in unserer Kultur leben. Weil Gott spricht nicht nur in unserer Kultur, er spricht zu unserer Kultur. Und er möchte dann auch eine Transformation in dieser Kultur haben. Das Gleiche gilt dann für Fragen der Nationalität, der Sprache, Generation und des Geschlechts. Und die grundsätzliche Frage lautet: Wo liegt meine Identität? Liegt sie letztlich in meiner eigenen Volksgruppe oder Sprache oder Generation oder Sexualität? Oder liegt meine Identität grundsätzlich in Jesus Christus? Für OMF International, wir haben einen Arbeitsbereich in, was wir Nordostasien oder Ostasien Nord nennen. Und die sind die Länder Hongkong, Taiwan, Korea und Japan. Und es kam zu einer Zeit, wo wir einen neuen Leiter wählen mussten. Und die beste geeignete Person war ein Japaner. Aber ein Japaner als Vorgesetzter für Chinesen und Koreaner. Weil als ich in China war, meine Dozentin an der Uni hat einmal gefragt: Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Japan? Und keiner hat sich getraut, etwas zu sagen. Und dann sagte sie: Deutschland hat sich für sein Verbrechen entschuldigt. Japan hat das nicht getan. Und deswegen sind unsere Wunden noch offen. Und jetzt für uns als Christen zu diesem Punkt zu kommen, wo wir sagen, ein Japaner ist die beste geeignete Person für diese Region zu übernehmen. Und wir haben lange darüber gebetet, aber wir kamen zu dem Schluss, dass wir als Organisation existieren, um die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkündigen und zu demonstrieren. Und wir haben die Botschaft der Versöhnung. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Und in Epheserbrief, Kapitel 2, lesen wir diese Worte, denn er ist unser Frieden, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das im Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Friede mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und das war nicht einfach für diese japanische Kollege. Aber wir haben ihn gewählt und bei dem ersten Treffen stand er auf und er verbeugte sich tief auf japanische Art. Und mit Tränen in den Augen entschuldigte er sich im Namen seines Volkes. Und man hat Gottes Gegenwart gespürt. Und Koreanen und Chinesen sind auf ihn zugegangen. Und die standen zusammen, haben sich umarmt. Und man hat Gnade und Vergebung und Versöhnung erlebt. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Die Blätter des Bäumes des Lebens dienen zur Heilung der Völker. Und es beginnt genau hier und jetzt mit uns als Gemeinde von Jesus Christus. Und auch wenn die ganze Welt da draußen polarisiert ist, müssen wir als Christen den Weg der Heilung zeigen, weil dieser Weg ist in Jesus Christus gegründet. Und wir müssen anders sein. Und sind wir als Gemeinde, bin ich als Christ bereit, den ersten Schritt zu nehmen. Wir brauchen als Christen das Evangelium der Versöhnung weiterzugeben. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Unsere Zeit ist kurz. Ich möchte ganz kurz hier das hier zeigen. Ich finde das Akronym hier PESLS sehr wichtig. PESLS ist Englisch. Ein PESL ist ein Stößel. Aber PESLS auf Englisch bedeutet Political, Economical, Social, Technological, Legal, Environmental and Spiritual. Wir haben es auf Deutsch. Und es ist sehr, man kann es sich sehr, sehr leicht merken. Die Welt redet nur von den ersten sechs. Was wichtig für uns als Christen ist, dass wir das, was geistlich, diese geistliche Perspektive da reinbringen, in allem. Nicht die anderen zu ignorieren und nur dann von Geistlichen zu reden. Aber wir müssen als Christen das alles da reinbringen. Wir brauchen einfach Unterscheidungsvermögen. Und letztens, wir brauchen Vertrauen. Und wir brauchen das zu demonstrieren. Eine Demonstration unseres Glaubens an Jesus Christus ist unser unerschütterliches Vertrauen in Gott. Egal was passiert, was auch kommen mag, wir hoffen auf ihn, denn er macht alles gut. Nicht diese leere Aussage, was sagt, keine Sorge, alles wird gut. Nein, das ist nicht so. Aber er macht alles gut. Und wir machen derzeit viele Krisen durch. Überall suchen Menschen nach Lösungen. Wir als Christen, wir müssen unsere Welt sagen und zeigen, dass wir einen Gott haben, die uns Hoffnung gibt und eine Zukunft gibt. Weil seine Herrlichkeit leuchtet und leuchtet über uns. Und als Jesu Nachfolger können wir gewiss zukunftsorientiert sein, weil wir auf Gott hoffen und auch vertrauen. Ich gebe das mal weiter und ich hoffe und bete, dass wir einfach dieses Bild vor Augen haben können und dürfen, dass wir eine Zukunft in Jesus Christus haben. Amen.